Das sind die Sonntagszeitung Standpunkt, die Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nachhören. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind Standpunkte von der Sonntagszeitung. Wie kochen wir ein warmes Essen ohne Strom? Das ist tatsächlich eine Frage, die der Tagesanzeiger die letzte Woche gestellt hat. Der Grund? Die Energiepreise gehen durch die Decke und das Risiko von einem Blackout steigt. Was läuft falsch bei der Energiewende? Braucht es eine Wende von der Wende, ja sogar einen Ausstieg aus dem Atomausstieg? Das diskutieren wir mit folgenden Gästen. Bei uns ist Vanessa Meuri. Sie ist Präsidentin vom Jungen Energieclub Schweiz und sie sieht die Atomkraft unter anderem als eine der Lösungen an. Ich freue mich auf den Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat Die Mitte Solothurn. Sie stehen nach wie vor hinter der Energiestrategie von ihrer Parteikollegin Doris Leuthard. Bei uns ist Hans-Ulrich Bigler, Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband und Präsident vom Nuklearforum Schweiz. Und Martin Läubli, er ist Wissenschaftsredakteur bei Tamedia. Herzlich willkommen, Frau Meuri, wenn Sie das so lesen. Die Frage, warmes Essen ohne Strom kochen den Winter. Wie passt das Ihre Wahrnehmung von der Energiewende, die wir hier seit vielen Jahren diskutieren?
Ja, es trifft es eigentlich auf den Punkt. Das ist das, was der Energieclub schon seit 2017, wo die Energiestrategie angenommen worden ist, voraussagt. Dass die Strategie so nicht aufgeht, dass sie uns in eine Sackgasse hineinführt, weil man die Atomenergie nicht durch erneuerbare Energie ersetzen kann. Und das ist durchaus ein Szenario, das eintreffen könnte, wenn wir jetzt nicht handeln.
Herr Müller-Altermatt, ich nehme an, Sie sehen das andere, aber trotzdem ist es, sieht man jetzt bei dem Szenario, dass die Leute Angst haben, dass es einen kalten Winter gibt, nicht auch, dass die Energiestrategie halt gleich in einem gewissen Sinn unrealistisch ist, so wie sie dort herkommt.
Nein, überhaupt nicht. Und er hat ein gutes Beispiel gebraucht, auch mit dem Kochen, oder? Vor 20 Jahren habe ich daheim noch auf dem Keramikherd gekocht, heute auf dem Induktionsfeld. Meine Frau sagt, ich koche besser, immer noch nicht wahnsinnig gut, aber besser, kommt noch dazu. Oder? Und ich brauche noch 15% vom Strom. Wir brauchen heute, egal was jetzt geredet wird, wir brauchen heute pro Kopf fast 10% weniger Strom als noch im Jahr 2000.
Und das ist ein guter Punkt, wenn ich da gerade schnell
wir werden auch effizienter, oder? Das darf man nicht vergessen. Und wir sind eben genau auch wir haben in dieser Energiestrategie ein Zwischenziel gesetzt. Natürlich für 2020, das war jetzt noch nicht wahnsinnig ehrgeizig, von 15 auf 20. Aber wir haben das Ziel erreicht. Wir haben weniger Energieverbrauch, wir haben weniger Stromverbrauch, wir haben erneuerbare zugebaut. Wir werden auf diesem Pfad müssen weitergehen und dann wird es funktionieren. Wir sind überhaupt nicht ab der Kurve gekommen.
Ich hake nicht bei Ihnen an. Ich könnte jetzt sagen, aber der Stromverbrauch wird eher steigen in der Zukunft. Also das Gegenteil von dem, was in der Strategie steht. Aber das können wir ja diskutieren, Herr Bigler. Warmes Essen kochen ohne Strom. Was zeigt das im Punkt Energiewende für Sie?
Ja, es zeigt letztlich, dass die Energiestrategie, die seinerzeit ist entwickelt worden, bewusst auf 30-50 ist gelegt worden. Da muss man keine Verantwortung mehr übernehmen.
Es ist völlig 20-50, meine ich.
20-30-20-50.
20-30-50,
ja. Also irgendwo weit, weit draussen, oder? Eigentlich dort, was wir greifen müssen, dort hat man alles im Wagen genommen. Ich mache nur ein Beispiel. Die Energiestrategie würde vorsehen, dass man anwendungsorientierte Forschung würde machen, damit man eben wenn man das will, auf neue erneuerbare Technologien gehen könnte. Das wäre anwendungsorientierte Forschung gemäss Energiestrategie. Das findet heute nicht mehr statt. Das ist reine Forschung an den Hochschulen. Der Anwendungsmechanismus, der
also
ist im Moment...
Anwendung heisst praktische Forschung.
Das heisst, dass man praktisch mit den Firmen Technologie entwickelt. Und das Problem, das wir ja haben, ist, wir müssen marktfähige Technologien haben und sie müssen skalierbar sein. Weil man darf nicht den Eindruck erwecken, wie das der Herr Müller-Altermatt probiert. Wir brauchen weniger Strom. Ja, wir brauchen weniger Strom pro Gerät, die sind effizienter. Aber der Stromverbrauch insgesamt steigt massiv. Und dann muss man insbesondere sagen, Energiepolitik könnt ihr nicht ohne Klimapolitik diskutieren. Und wenn wir CO2 reduzieren wollen, heisst das, dass wir elektrifizieren müssen. Elektrifizieren. Und wenn wir mehr Strom brauchen, um CO2 zu reduzieren, dann gehen wir auf eine Wachstumskurve, wo ich ganz mit der Frau Meuri einverstanden bin, dann reicht eben die erneuerbare Energie an sich nicht, sondern es braucht weiterhin auch Kernkraft.
Gut, dann müssen wir es nachher vertiefen. Herr Leubli, als Journalist, als Beobachtender, glauben Sie, dass wir mit der Energiestrategie auf Kurs sind, so wie sie jetzt seit fast 10 Jahren da vor uns liegt? Man kann ja nicht alles dieser Strategie vorwerfen, die hohen Preise, dass das Gas jetzt zum Beispiel so unglaublich teuer geworden ist, gerade, hat ja auch noch andere Gründe.
Also auf Kurs sind wir auf ganz sicher nicht. Also man hat ja jetzt in letzter Zeit einige Szenarien gegeben, auch Politiker haben Szenarien jetzt da präsentiert. Roger Nordmann oder Rudi Rechsteiner, Jürg Grossen. Und jetzt ist der DTH auch noch gekommen. Und die zeigen uns eigentlich, was wir zu tun haben. Also ich denke, mit der Wissenschaft hat mittlerweile die Hausaufgaben gemacht. Sie zeigen uns, was wir zu tun haben. Technik, kann man sagen, ist auch da. Und es ist natürlich nicht so, dass die Erneuerbaren, das ist Fakt, erneuerbare oder neue erneuerbare Energien nicht marktfähig sind. Also auch Photovoltaik ist heute eigentlich mehr oder weniger marktfähig. Wind sowieso. Und es ist von mir aus gesehen, und ich bin ja Wissenschaftsredakteur, ist das eine politische Frage. Wie setzt man jetzt das möglichst schnell um? Und auch da sind ja neueste Zahlen von der ETH.
Aber gerade in der politischen Dimension ist es eben eine Frage, ob das realistisch ist, was in den Strategien vorgesehen war. Weil man sieht ja jetzt, dass Windräder bauen auf Widerstand stoßt, Staumauern erhöhen auf Widerstand stoßt, Bewilligungen für Solarpanels überall sind auch nicht mehr so einfach
zu bekommen.
Das heisst, mich hat es immer ein bisschen gedacht, Sie sagen ja, die kommt ja aus der ETH raus. Theoretisch wäre das machbar, aber der Teufel liegt im Detail von der Praxis.
Ja, aber die Alternativen können ja nicht Atomkraft sein. Können nicht sein. Haben wir die gleichen Beschwerden, also, dann ist es noch viel schlimmer.
Also warten Sie, dann gehen wir schnell auf diese Seite.
Ja, das sehe ich eben ein bisschen anders. Mich stört so ein bisschen der Grundsatz der Diskussion bei den erneuerbaren Energien, wenn man sagt, das ist eine Alternative zur Energiestrategie, um die so umzusetzen, für die Kernenergie zu ersetzen. Wir haben gesehen, anhand von Beispielen, von Berechnungen, dass das eben nicht der Fall ist. Gerade das, was Herr Brennwald vorhin erwähnt hat, Wind stagniert, wir haben Bevölkerung, die sich dagegen wehren, Solar stagniert, Geothermie funktioniert nicht. Wir haben in der Energiestrategie rund 24 Terawattstunden, die man ersetzen will, von der Kernkraftwerk durch erneuerbare Energien. Und das funktioniert einfach nicht. Man sieht es ja
anhand von Deutschland. Aber der Einwand von Herrn Leubli war, dass sie bei der Atomenergie genau den gleichen politischen Widerstand hat. Die Leute haben auch abgestimmt übrigens.
Ja,
und haben gesagt, ja, wir lassen die alten Töpfe weiterlaufen. Aber nachher
ist ja, fertig. Aber dazu ist noch wichtig zu erwähnen, dass im 2016 auch eine Atomausstiegsinitiative vonstatten gegangen ist, die abgelehnt wurde. Und Recherchen zufolge und Statistiken zufolge waren in der Energiestrategie nur rund 38%, die für die Atomausstieg-Initiative gestimmt hätten in der Energiestrategie. Also ist das nicht wahr. Zudem ist das Argument für die Kernenergie der Abfall. Die sagen ja immer, die Atomkraftwerke, der Abfall,
die Ich meine, natürlich hat jede Technologie ihre Nachteile und wir können und müssen über die von der Atomenergie reden. Aber ich will gerne beim Punkt bleiben, noch schnell. Wie der ist jetzt interessant, was sie neu machen, dass sie sagen, eigentlich haben die Leute nicht gesagt, wir wollen aussteigen. Das ist noch vielleicht ein wichtiger Punkt, Herr Altermann.
Ja, also die Leute haben gesagt, wir gehen auf den Pfad von der Energiestrategie. Und ich habe es vorhin schon gesagt, oder? Wir sind auf diesem Pfad, nach wie vor. Aber wir haben Herausforderungen in der Zukunft. Ich sage mir, der hat es richtig gesagt, wir müssen mehr Erneuerbare zubauen in Zukunft, als wir jetzt haben müssen, eben bis zu diesem Zeithorizont 2020. Und wir haben die Herausforderungen, dass
aber es bei gewissen Technologien nicht so gut ist. Das ist so ein bisschen Politikerslang. Wir haben Herausforderungen. Wie wollen Sie denn das machen, wenn Sie überall Beschwerden
haben? Wir müssen schauen, wo haben wir das Problem. Oder? Wir haben nicht einfach das Problem, dass wir ankommen müssen. Wir sollen schauen, wann brauchen wir den Strom? Wann haben wir zu wenig Strom? Und wir haben einzig eine Strommangellage, und das sieht man in allen Berechnungen, da sind sich alle einig, wir haben eine Strommangellage Januar bis April. Dann haben wir zu wenig Strom. Und dann müssen wir diskutieren, wie bringen wir den her. Oder? Und da haben wir im Parlament schon längst reagiert. Wir haben verabschiedet, dass man quasi eine Vorhalteleistung zahlen will, damit man eben zum Beispiel Speicherkraftwerke gefüllt lässt im Herbst, damit man es im Winter eben dann runterlassen kann. Wir werden ein neues Marktdesign machen, damit der Strom so zubaut, dass man eben in dieser Lücke etwas hat, dass das bessere Vergütungen gibt. In diese Richtung müssen wir arbeiten. Und nicht einfach wieder die gleiche Kapazität aufstellen, wie wir hatten. Das bringt uns nichts, ausser Außer Vernichtung der Strompreise. Und dann baut wieder niemand zu. Oder? Also das ist völlig toll auf Diskussion falsch, wenn wir einfach über Kapazitäten reden. Wir müssen über Strom reden und wann brauchen wir ihn. Und das machen wir im Parlament.
Der entscheidende Punkt ist eben, Strom im Unterschied zum Beispiel zu Benzin könnt ihr nicht einfach in ein Lager tun und nachher, wenn ihr es brauchen könnt, es holen. Sondern es hat mit Physik zu tun, es geht um die Spannung, oder? Und was Kernkraftwerke machen, ist, dass sie Grundbandenergie sicherstellen. Also die Auslastung des Netzes im Unterschied zu der Photovoltaik, die als Flatterstrom Schwankungen im Netz gibt. Und das kann durch AKW ausgeglichen werden. Das ist mal das eine. Das zweite ist, in der Energiestrategie innen haben wir ganz klar, und das ist eben der Unterschied im Übrigen zu der Energiewende, oder? Deutschland macht die Energiewende, die haben Technologieregulierung eingeführt. Wir haben eine Energiestrategie angenommen und die Energiestrategie sieht vor, dass man Technologieneutralität hat. Alle Technologien sind gleichwertig, auch Kernkraft gehört da dazu und ist genau gleichwertig wie die anderen. Was man hat gemacht, ein Gesetzesartikel, der sagt, wir wollen keine neuen bauen. Aber das, was wir heute haben, lassen wir so lange laufen, wie es
sicher ist.
Ja, aber jetzt... Das war ganz bezeichnend. Entschuldigung, wenn ich das so erwähne. Ihr habt von alten Töpfen gesprochen. Aber einmal, das sind hochmoderne KKW, die sind auf dem höchsten Sicherheitsstandard, den es gibt. Das
gehört zu den ältesten auf der Welt.
Das ist nicht das Thema, weil das ist im Prinzip ein Komponentenbau. Und überall dort, wo ihr mit der Sicherheit Garantien erbringen, hat man die Komponenten längstens ausgewechselt, die sind hochmodern. Was alt ist, wenn ihr das so weit, das ist die Hülle, der Mantel, der Turm, den man sieht. Aber das, was drin ist, Technologie, ist topmodern, es ist hochsicher. Und mit dem Ammenmärchen muss man aufhören, dass man sagt, die sind topfalt und dann irgendwann gehen sie kaputt. Das stimmt so nicht, oder?
Aber das
und
bringt das uns ja nicht weiter in der Diskussion, weil die laufen ja jetzt noch so lange sicher sind. Wir und haben aber trotzdem ein Problem im Moment.
Ja, Moment. Und jetzt kommt der erste Punkt. Jetzt kommt der erste Punkt, oder? Ich habe vorhin gefragt, was machen wir konkret? Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man darüber nachdenkt, die Laufzeit von diesen KKW zu verlängern. Das kann man Stand heute 10 bis 20 Jahre, ausser wenn die Politik natürlich anfängt, zu regulieren und im Prinzip die Sicherheitsstandard, die Verzinsungen von der Entsorgung und so weiter so aufschraubt, dass es sich nicht mehr
rentiert. Also auch einen politischen Preis macht quasi.
Ganz genau. Ja. Und der ist rein ideologisch geprägt und nicht irgendwo von der Sache her geprägt. Und das ist das eine. Das Zweite ist, man muss darüber nachdenken, auch im Bereich von der Kerntechnologie, was kommen an neuen möglichen Technologien. Und da steht im Vordergrund Small Modular Reactors, das sind kleine Einheiten, die müssen skalierbar sein. Das heisst, wir müssen in einer grösseren Menge können, produzieren. Also nicht irgendwo nur in der Schweiz, sondern in einem internationalen Verbund. Damit sich die Geschichte dann rechnet. Und dort hat man von der Technologie her höhere Sicherheitsstandards. Man hat weniger Abfall und kann von dort her im Prinzip eben die frühere Technologie ersetzen mit einer neuen, modernen Technologie.
Okay,
und damit, noch ein letzter Satz. Und damit habe ich kein einziges Wort gesagt gegen die erneuerbaren Energien. Oder? Ich befürworte ganz klar den Mix. Also da gehört die Photovoltaik dazu, da gehört die Wasserkraft dazu. All diese Technologien müssen wir miteinander nutzen.
Herr Leuwen.
Also ich bin auch dafür, dass man natürlich offene Diskussionen über Technologien führt. Ich glaube, da sind wir alle einig, auch in der Politik. Aber man muss ja da auch realistisch bleiben. Das Problem, das wir haben, müssen wir jetzt in den nächsten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren wirklich lancieren. Also jetzt müssen wir vorwärts machen, extrem vorwärts machen. Ich glaube, dass wir jetzt die Diskussion von den kleinen modularen Meilern, die Sie erwähnt haben, da noch ins Spiel bringen, das kann man machen. Aber das halte ich eigentlich für ein bisschen irritierend.
Also es uns jetzt nicht über die nächsten
10, 15 Jahre. Es ist jetzt gerade ein neuer Bericht rausgekommen, ein Zustandsbericht, eine nukleare Industrie, wo man noch einmal aufgezeigt hat, wo wir da stehen. Also, da hat man ja... Wir sind ja nicht einmal beim Design einig. Wir weiss im Moment nicht einmal, wie teuer werden die modularen Reaktoren. Polen zum Beispiel hat im Moment ihren Plan aufgegeben, auf die zu setzen. Also, da ist man ja jetzt zuerst mal schon mal in einem, ich sage jetzt mal, relativ luftleeren Raum. Das muss man sich vorstellen, bis die mal marktfähig sind. Ich sage es jetzt, einfach, geht es vielleicht noch 5 bis 10 Jahre. dann müssen wir es aber bei uns noch irgendwie durchbringen. Und so wie es aussieht, haben die gleichen Kinderkrankheiten wie die grossen Meiler. Also man muss damit rechnen, dass wir Bauzeiten haben, die sich verdoppeln, wie sie das in Finnland jetzt zum Beispiel haben oder auch in Frankreich. Man muss damit rechnen, dass Baukosten sich verdoppeln. Also ich sage jetzt mal, wir werden vor 2040 hätten wir gar nicht so einen Meiler. Und
gut, aber das dann, ist Sport. Dann stellt sich für mich
dann ist es Sport.
Ja, gut, aber
also bleiben wir doch bei unseren Perspektiven.
Genau, also dann müssen wir zwei Diskussionen auseinanderhalten. Dann frage ich zuerst mal, gibt es einen grundsätzlichen Konsens in dem Fall, dass Sie sagen, doch, wir müssen neu über auch neue AKWs nachdenken, die anders sind, aber das hilft uns nicht im Moment, sondern das kann eine Perspektive sein für ab 2040. Das ist mal der eine Teil der Diskussion. Würden Sie da zustimmen?
Wir haben jedes Jahr in der Budgetdebatte haben wir Anträge von der linken Seite, dass wir die Gelder für die Atomforschung dort streichen. Und wir lehnen es jedes Mal ab. Wir sind noch nie ausgestiegen. Das ist auch gut. Wir sollen dort weiterforschen. Aber Herr Leubli hat es richtig gesagt. Das bringt uns für die Probleme, die wir haben, und das Hauptproblem ist wirklich der Strommangel im Winter, das bringt uns absolut nichts. Oder? Da reiten wir ein totes Ross.
Genau, wir diskutieren nachher, was man da kann machen dagegen. Aber ich will zu dem noch etwas hören aus Ihrer Seite. Vielleicht von eure. Das klingt ja nicht schlecht, oder?
Ja, aber ich möchte vielleicht noch schnell etwas zu dem, was Herr Müller vorhin gesagt hat, erwähnen in Bezug auf das Problem im Winter, dass wir dort eine Strommangellage werden haben und haben. Die Energiestrategie 2050 hat ja als Lösung die Importstrategie eigentlich voraussichtlich angedenkt, dass wir den Strom importieren können. Und eure Argumentation, Herr Müller, vorhin war, dass man dann, im Winter oder im Herbst die Pumpkraftspeicherwerke das Wasser erhöht hat, dass man dann die kann brauchen für
die Ausgleichung. Das ist nicht die einzige Lösung,
das ist der Teil der Lösung. Vielleicht auch schnell als Argument dagegen. Was haben Sie das Gefühl, wenn man im Sommer den Solar wenn es ausbauen und das übermäßige Strom produziert, für was das die Pumpkraftspeicherwerke gut sind. Die werden im Herbst, bei allem Respekt, Herr Müller, nicht voll sein, für dass man die im Winter brauchen kann. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2. Wir haben es richtig erwähnt, wir werden im Winter eine Strommangellage haben, aber die kann man nicht mit Erneuerbaren lösen und decken. Wenn es im Winter keine Sonne hat, dann wird die Solarproduktion auch keinen Strom produzieren. Und der Herr Brennwald hat es zu Beginn richtig gesagt. Windenergie stagniert. Wo ist denn eure Lösung, wenn ihr sagt, AKW ist keine davon?
Also, es gibt nicht eine Lösung. Oder? Ich glaube, das ist der Punkt. Und, es wird Speicherlösungen geben. Es gibt es ja jetzt schon mit dem
Wasser.
Es gibt Power-to-Gas-Lösungen. Es gibt diverse Lösungen. Oder? Wir werden alle die brauchen. Was ihr macht, das setzt chronisch auf, das sagt, das sucht chronisch nach einer Lösung. Die gibt es nicht. Es braucht einen riesen Mix und es braucht nachher das richtige Preissignal. Ihr habt jetzt gesagt, ja, die Pumpspeicherwerke werden nicht voll sein. Ja, logisch nicht. Der Stromkonzern, der macht den Strom, wenn es rendiert. Oder? Darum habe ich vorher gesagt, wir müssen die Vorhalteleistung zahlen. Wir müssen ein Marktdesign machen, wir müssen das einpreisen. Die Versicherung, wir brauchen eine Versicherung für die Strommangellage.
Also der Steuerzahler zahlt das eigentlich, heisst das?
Idealerweise der Stromkonsument.
Der Konsument mit höheren Preisen.
Ja, das ist so. Aber wenn ein neues AKW bauen, der zahlt dann, oder? Da können wir überall schauen. Das wird dann massiv viel teurer.
Also dann reden wir über
jede andere Technologie zahlt der Stromkonsument auch. Also das kann nie das Argument sein. Das kann nie das Argument gegen eine Technologie sein. Und mit deinem letzten Satz hast du de facto eigentlich nichts anderes gesagt, als dass zwar alles richtig ist, aber Kernkraft nicht, weil das würde dann der Konsument zahlen. Ich werde anknüpfen beim Herrn Mäuli. Ich bin mit dem einverstanden. Die kleinen modularen Reaktoren, das geht wahrscheinlich bis 2035, 2040. Ich finde das aber lustig, dass ihr jetzt sagt, das ist keine Lösung, wenn wir gleichzeitig über eine Energiestrategie 2050 diskutieren. Oh, das finde ich spannend. Und wenn ihr die Energiestrategie 2050 analysiert, dann geht ihr davon aus, dass wir 2035 aus der Kernkraft aussteigen und nur noch erneuerbare Energietechnologien einsetzen. Wenn wir aber die Laufzeit verlängern von der KKW, dann haben wir 10, 15 Jahre zusätzlich. Das heisst, dann hätten wir dann bis 2050 und dann gewinnen wir eben Zeit, wo wir diese Technologie anschauen können. Das würde für die Politik heute heissen, dass sie sich überlegen muss, die Anpassung im Gesetz zu machen, dass eben auch Neubauten wieder möglich sind. Wir sind uns nachher einig, werden wir kaum widersprechen, oder? Es braucht dann einen Investor. Es braucht einen Standortentscheid. Es gibt eine Einsprache. Alle diese Geschichten gibt es ja, oder? Nur, das Gleiche hast du auch bei deinen Windrädchen, oder? Naturschutzverbände, ja, die nicht wollen, dass man die Staumauern erhöhen, Standorte einsprachen und so weiter.
Genau, diese Problematik,
die haben wir immer. Ja. Oder? Und darum kann ja das nicht das Argument sein, dass man nicht sagt, wir schauen das die Technologie an. Man schafft Voraussetzungen, dass die Technologie kommt, vorausgesetzt, es hat dann einen Investor.
Gut.
Ganz kurz. Was mich ein bisschen irritiert, Herr Bigler, ist, dass man jetzt immer über die Laufzeitverlängerung redet. Das ist ein Begriff, den es so gar nicht gibt. Ja, es gibt keine Laufzeitverlängerung. Wir haben das ja eigentlich nicht
gemäss wollen. Energiestrategie schon. Denn die Laufzeit gemäss Strategie ist definiert bis 2035. Und auf das
nehmen wir jetzt Nein. Es gibt keine fixe Laufzeit.
Von der Energiestrategie. 35 ist ja, gemäss der Strategie.
Es gibt keine fixe Laufzeit.
Wir haben das Primat. Abgestimmt über eine Energiestrategie und haben eigentlich im Grundsatzentscheid gefällt, dass die bestehenden Atomkraftwerke so lange laufen können, wie sie sicher sind.
Richtig. Und dann müssen wir Szenarien annehmen. Wir sind davon ausgegangen, die könnten 50 Jahre laufen. Ja. Und dann muss man aber, wir müssen ja dann bereit sein, wenn die nicht mehr laufen. Darum hat man dann den Pfad gemacht, um es zuzubauen.
Aber das sind keine fixen Laufzeiten. Muss man darüber nachdenken, dass man es verlängert. Wenn man muss bereit sein, völlig einverstanden. Aber dann muss man bei dieser Technologie die Überlegung machen, was wäre, wenn man es verlängert. Und das meine ich mit Verlängerung von der Laufzeit.
Nein,
und das, was du jetzt machst, sorry, ist rein semantisch.
Nein, das ist nicht Semantik. Oder? Wir haben keine fixe Laufzeit. Es kann sein, dass die 60 Jahre laufen.
Aber es muss
das
sein.
Für das sind aber keine Kraftbetriebe verantwortlich. Damit, wenn sie sicher bleiben, oder? Das ENSI sagt, das ist unsere Benchmark. Kernkraftbetriebe, wir schauen die jetzt erfüllen. Die werden müssen investieren, um dort herzukommen. Und zwar viel. Irgendwann werden die alten Mailer auch zu teuer und dann stellen sie es ab. Das ist auch eine betriebswirtschaftliche Frage.
Gut. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem Szenario, das wir jetzt haben? Wir haben zu wenig Energie. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir permanent Energie aus dem Ausland importieren können. Also Strom vor allem aus dem Ausland können importieren. Es gibt jetzt die Vorschläge, wo einmal in der Energiestrategie hinein sind, aber nachher so wirklich verschwunden sind plötzlich, dass man zum Beispiel halt wieder Gaskraftwerke bauen muss. Was ich natürlich als Beobachter und Bürger ein bisschen irritierend finde, weil wir wollen ja Klimaziele erreichen.
Ja, ist ein Zeitkonflikt.
Ich glaube, eines der Grundprobleme in der Energiestrategie ist, dass man ursprünglich darüber abgestimmt hat, bis 2025 steigen wir aus den Subventionen aus. Das war mithin ein Grund, ein wichtiger Grund für den Schweizerischen Gewerbeverband, die Energiestrategie zu unterstützen. Heute mit einer neuen Strategie oder einem angepassten Strategieentwurf von der Bundesrätin Sommaruga, die das neue Gesetz anpassen will, tut man, übrigens auch dank der UREC, tut man die Subventionslaufzeit verlängern. Also man will die Subventionen länger beibehalten. Wenn immer dass die Subventionen ihre Technologie inne haben, gibt es Marktverzerrungen. Also das heisst, eine Technologie ist dann nicht marktfähig, sondern sie ist eigentlich zu billig, weil sie ja subventioniert ist. Und der Subventionsempfänger, der hat das Interesse, dass seine Technologie eigentlich teuer ist, weil dann bekommt er mehr Subventionen. Die Subvention ist ja gedacht, für Technologie anzustossen, oder? Und ich glaube, es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir früher als später aus der Subvention rauskommen, damit die Technologien marktfähig werden. Und dass die Photovoltaik und was alles um ist, dass das marktfähig ist, so, dass es dann eben auch skalierbar ist, dass es umgesetzt wird und dass es eingesetzt wird.
Mhm. Richtig, wir müssen die Subvention auch so ausgestalten, oder?
Dass sie
sich selber abschaffen, oder? Wir müssen Marktprämie geben. Wenn der Marktpreis tief ist, müssen wir eine Prämie geben, damit man gleich etwas investiert. Weil wenn niemand etwas investiert, dann haben wir das Problem, dass wir zu wenig Strom haben am Schluss.
Aber darum müssen wir mit Prämien schaffen. Ja, wir sind hinter dieser Strategie gestanden, wie es geheißen hat, die Subventionen sollten dann auch mal beendet werden. Mhm. Und die laufen jetzt weiter. Und natürlich hat man am Anfang gesagt, ja sicher, wir müssen es unterstützen. Das ist vielleicht jetzt noch nicht marktfähig. Wir zahlen da einen Extrapreis dafür. Aber das kann nicht immer so weiterlaufen. Und jetzt sehen wir, dass wir trotz der Subventionen nicht auf Kurs sind.
Also wir sind auf Kurs, ich sage es noch einmal, aber...
Das ist das, was ich gerne debattieren möchte. Sagen, wir sind auf Kurs.
Ja, aber ich sage, es braucht jetzt zusätzliche Anstrengungen. Es gibt auch zusätzliche Herausforderungen, Thema EU etc. Mhm. Aber wir haben immer gesagt, wir stimmen bei den ersten Etappen ab, oder? Und jetzt müssen wir weiter schauen. Natürlich hat das Ding geheißen, Energiestrategie 2050. Aber es ist allen dann klar gewesen, wir sehen noch nicht bis 2050. Und die Abstimmung geheißen, erste Etappe. Oder?
Ja, und jetzt, kommt die nächste Etappe. Geheißen, 2025 steigen wir aus den Subventionen aus. Und einer der wichtigsten Hebel ist die Energiesanierung der Häuser. Und das hat dann sehr viel mit der Klimapolitik und der CO2-Reduktion zu tun. Und da ist in den letzten Tagen eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht worden, wo gesagt, Subventionen, die jetzt alleweil für Heizungsersatz und Sanierung und so gesprochen werden, die Subventionen sind gar nicht matchentscheidend, ob der Hauseigentümer saniert oder nicht. Also hat man eigentlich nur einen Mitnahmeeffekt. Das heisst, der Staat gibt Geld für etwas, was der Bürger sowieso würde machen, weil er nämlich ein Interesse hat, dass seine Gebäudehülle ajour ist, dass sie energietechnisch kosteneffizient ist und dass sie vor allem auch klimafreundlich ist. Und darum spricht nichts dagegen, dass man aus diesen Subventionen sofort aussteigt, also sofort bis 2025. Und im Übrigen, sorry, der Souverän hat so entschieden. Gut. Und wo nimmt die Politik Berechtigung her, einen Urnenentscheid, der ist gefällt worden, mit Mehrheit plötzlich wieder abzuwenden?
Ja, wir machen weiter. Und es gibt wieder eine referendumsfähige Vorlage. Und
aber es ist doch illusorisch, in etwas zu subventionieren, das unsere Stromanlage nicht deckt. Das ist der Ursprung der Diskussion.
Das ist nicht,
ich meine,
das ist nicht
so. Wenn die Erneuerbaren unsere Stromanlage nicht decken können, und das Beispiel haben wir gerade in Deutschland, dort sieht man, dass es eben nicht funktioniert. Wieso will man immer mehr Geld in etwas reinbuttern, das nicht funktioniert?
Wir können es auch machen wie England, oder? Großbritannien subventioniert jetzt das Atomkraftwerk Hinkley Point C mit 100 Milliarden Euro.
Können wir 100 Milliarden
Euro? 100 Milliarden Euro Totalsubvention gehen ja den Meiler. Übrigens an ein französisch-chinesisches Konsortium. Wenn ihr das wollt, können wir die Subventionen auch dort hergeben. Irgendwie müssen wir den Strom bauen. Wir haben ein einfaches Problem.
Also Sie sagen quasi auch die Nuklearenergie wird natürlich...
Die müssen hochsubventioniert sein.
Aber ich bin eigentlich gerne weg von dieser Subventionsfrage, weil meine Frage war, und vor allem da würde mich Ihre beiden Meinungen interessieren, mit welcher Technologie und mit was konkret machen wir das, dass wir diesen Winter und in den kommenden Jahren nicht in einen Blackout hineinlaufen? Ich habe eben Stichwort gesagt, also als Beispiel Gaskraftwerk.
Also unsere Lösung ist ganz klar Mini-AKWs. Das hat man auch gesehen in Bacard als Beispiel. Das ist in der Nähe von Abu Dhabi, hat man so 4 Mini-AKWs gebaut. Die haben einen Umfang 1400 Megawatt, die die können produzieren können. Kosten ungefähr rund pro Mini-AKW 5 Milliarden Franken. Im Vergleich zum Solarausbau für die gleiche Leistung, die man müsste haben, sind wir bei 20 Milliarden Franken Solarausbau. Also hat man hier auch wieder eine Kostendifferenz. Und das ist unsere Lösung. Das ist die Lösung, wie wir effizient Bandenergie herstellen können, damit wir unsere Stromversorgung
gewährleisten. Aber das können Sie ja jetzt auf der momentanen Stimmungslage und Gesetzeslage gar nicht machen.
Nein, darum ist es wichtig, dass wir wieder über das diskutieren. Und das hat man gesehen in den letzten paar Tagen in den Medien. Es fordern immer mehr Leute, zum Beispiel der Nationalrat Schilliger, der ja ein grosser Befürworter war für die Energiestrategie, der unter anderem Mini-AKWs fordert als Lösung nebst dem Gaskraftwerk. Aber Gaskraftwerk kann nicht die Lösung sein, weil das ist ein Zielkonflikt, wie ihr es vorhin gesagt habt, Herr Müller, mit der Klimadebatte. Also ist es doch illusorisch, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben eine Energiestrategie, wo der Atom, wo CO2-neutral produziert wird, wir wollen dort aussteigen, aber gleichzeitig will man den Gaskraftwerk produzieren.
Gut, wir müssen mal direkt das Umfeld mal anschauen, das wir haben. Also, strompolitisch wissen wir noch nicht so recht, was läuft in Europa. Gibt es jetzt vielleicht noch Strom kommen oder gibt es es nicht? Im Moment sieht es eher aus, es könnte nichts geben. Das ist mal das eine. Zweitens, wir wissen nicht, wann unsere AKWs vom Netz kommen. Also Betznau, das kann vielleicht tatsächlich 10 Jahre am Netz bleiben, aber es kann auch früher vom Netz kommen.
Aber, jetzt laufen die ja.
Ja, jetzt laufen sie, aber Problem. Wir müssen ja ausdenken. Wenn die weg sind, müssen wir da parat sein.
Ja, aber meine Frage war ja, was machen wir jetzt in den nächsten Jahren? Ja, und ganz konkret.
Das ist vorgegeben in der Perspektive. Ich meine, das, was Frau Mäuli sagt, das ist eher insofern illusorisch. Diese Woche die AXPO gesagt, was sie eigentlich wollen, wenn es gehen will. Der CEO von der AXPO sagt ganz klar, AKWs kommt bei uns nicht in Frage, weil es nicht wirtschaftlich werden sie. Also wir werden keine Investoren finden in AKWs. Und ich denke mir, auch die kleinen AKWs wird es schwierig werden, Investoren zu sein. Wenn die wirklich einmal da sein, dann müssen wir schon relativ weit sein. Also wieso sollen wir den Weg AKW einschlagen? Wir müssen jetzt, glaube ich, und auch Axpo aber sagt das, die Produzenten sagen es, Zubau Photovoltaik. Und ich meine, wir haben jetzt etwa, es gibt etwa 5 oder 6 Studien, die unterscheiden sich zwar in den Daten, oder? Von Wissenschaftlern, wie ich gesagt habe, Politiker, vom Bund. Die unterscheiden sich in den Daten. Aber wir haben eine klare, rote Linie. Und das ist Zubau von Photovoltaik. Und die muss 2050, gut, es geht 30 Jahre, rund, muss die 10-mal höher sein. Oder anders sagen, wir müssen also in den nächsten 10 Jahren den Zubau immer verdoppeln. Und die Pace,
aber ist das eine politische Frage für die nächsten wenigen Jahre? Oder zum Beispiel
nein,
für...
ist sie nicht.
Das ist doch jetzt eine politische Frage, wie wir das verdoppeln können. Natürlich, im
auch
Moment habe ich das Gefühl, schaffen wir es.
Nur Kilowattstunde produziert, tut auch nicht mehr Solarstrom produzieren. Wenn ihr im Winter keine Sonne habt, produziert es einfach also, keinen Solarstrom. Es tut mir leid, Herr Läubli. Es gibt verschiedene Studien von Privatpersonen, die ein Solardach haben. Die haben jetzt gerade im Januar 2021 während 8 Tagen 0% Solarenergie produziert. Was machen sie denn?
Gut.
Dann haben sie keine Solarenergie, dann könnt ihr noch so viele
Dächer
mit Solarpanels bedecken. Die könnt in den Bergen aber Solarpanels bedecken. Das funktioniert einfach nicht. Und das sieht man ja anhand von Deutschland. Das ist schon das Paradebeispiel. Was haben sie jetzt gemacht in diesem Winter? Aber sie mussten ihre Gaskraftwerke anschalten, damit sie während dem Winter Strom haben.
Aber wir haben doch ganz andere Voraussetzungen als in Deutschland. Wir haben ja Speicher, wir haben Pumpspeicherkraftwerke, die können mal schon noch helfen. Aber nicht nur.
Ja,
nicht
sagen,
die Wasserkraft alleine kann helfen. Das ist ganz klar. Wir brauchen verschiedene Quellen. Wir brauchen den Wind. Den brauchen wir eigentlich. Auch wenn das nur die 4 Terawattstunden sind, die man anvisiert.
Ja, aber da sind wir noch nicht mal
Geothermie. Ich meine, Geothermie, es darf nicht sein.
Darf ich wegen dem Wind, oder? Das ist auch so ein Punkt, den ich mich frage. In der Energiestrategie hat man, glaube ich, unter verschiedenen Technologien 800 grosse Windräder vorgesehen, oder? Jetzt sollte man die relativ schnell bauen. Im Moment schaffen wir, glaube ich, nicht einmal 1 pro Jahr. Mhm. Wenn das also in dem Tempo weitergeht, könnte sie eine einfache Rechnung machen, wenn das die 800 stehen.
Es ist einfach nicht realistisch.
Es ist ein gutes Beispiel, weil man hat diese Perspektive auch schon anpasst. Und dann gesagt, okay, das sehen wir, das wird nicht zuhauen. Okay. Wir müssen wahrscheinlich gleich mehr auf Photovoltaik. Ja. Dann braucht man aber Ausgleichsmassnahmen, dann braucht man halt eben Speicher, wenn man mit dem Baumspeicher schafft, dann muss man das Marktdesign entsprechend machen. Das kann man anpassen, das muss man auch. Oder? Mhm. Aber vielleicht noch schnell zurück. Oder? Jetzt haben wir so geredet, der hat übrigens die Prämisse vorgesetzt. Wie wenn wir in diesem Jahr oder im nächsten Jahr im Winter Blackout gefahren hätten, haben wir nicht. Das muss man einfach noch sagen. Oder? Alle Perspektiven, alle Berechnungen gehen davon aus, wir haben das grosse Winterstrom-Lückenproblem, haben wir irgendeinische, frühestens Mitte 20er Jahre, aber wo man noch eben wenn man optimistisch ist, dass wir immer noch Strom importieren und handeln, was alle wollen, dann kommt das frühestens in den 30er Jahren. Oder? Das sind
wir haben gar nicht so ein grosses Problem, quasi, wie ich jetzt
befürchte. Wenn man wieder Leute gesagt hat, wir völlig andere Voraussetzungen haben als unsere Nachbarländer. Ja. Aber es hängt sehr stark davon ab, was machen die Nachbarländer?
Aber sie wissen,
wenn dass, nimmt Frankreich ihre Atommeiler vom Netz, ihre uralten? Wenn macht Deutschland ernst mit dem Kohlenausstieg? Deutschland hat 43% Kohle im Strommix. Oder? Wenn machen die ernst mit Klimapolitik? Wie viel? Eben, das
ist bekannt.
Das ist
bekannt.
Die deutsche Politik wechselt alle 4 Jahre, das sehen wir jetzt gerade wieder. Und das sind die entscheidenden Fragen, oder? Und
gut, aber dann diskutieren wir doch das aber kurz. Das also, dann habe ich quasi ein grosser Teufel an die Wand gemalt, mit Hilfe dieses Zitats, wie man ein Essen kann kochen kann.
Wir müssen nicht lange diskutieren, bis das nächstes Jahr passieren kann oder nicht. Oder ich gehe nach dem Grundsatz Gouvernance c'est prévoir.
Ja.
Also es kann kommen, es kann nächstes Jahr kommen. Vielleicht hoffen wir alle 25 oder sind wir so optimistisch wie der Müller-Altermatt, 20 kann ja sein, aber man muss sich darauf vorbereiten. Und jetzt sage ich es aus der ökonomischen Sicht.
Darf ich etwas Kleines sagen? Immerhin, und das geht mir nicht aus dem Kopf raus, wir haben ja jetzt die Pandemie als eines der beiden grossen Risiken für das Land in der Risikoanalyse. Und das zweite, sogar noch ein bisschen grössere Risiko, ist ein Strommangel im Winter. Ja. Das ist also sehr offiziell.
Ja. Und wir wissen nicht, und das ist genau der Punkt, den ich machen wollte, wir wissen, wie viel die Pandemie gekostet hat. Eine Stromversorgungslücke wird massiv, massiv teurer sein, als uns die Pandemie gekostet hat. Das muss man einfach als Prämisse so zur Kenntnis nehmen. Kommt dazu, und darum habe ich das vorher schon angeschnitten mit der Klimapolitik, wenn alle aus dem aus der Karbonisierung aussteigen, also die Dekarbonisierung vorantreiben und CO2 reduzieren, dann ist es klar, dann müssen sie elektrifizieren. Und darum ist es fraglich, wie lang und in welchem Ausmaß wir zum Beispiel von Deutschland weiterhin Strom importieren können. Frankreich übrigens ist noch ganz interessant, oder? Der Macron setzt auf die kleinen Atomreaktoren als neue Alternative. Aber immerhin ist interessant. Es ist nicht so, dass man überhaupt nicht darüber nachdenkt. Und für mich ist es eben nicht eine Frage, ob wir ein Stromabkommen haben oder nicht in allererster Linie. Das bestimmt nachher die Rechtssicherheit und die Preisfrage. Aber in erster Linie ist es ja die Frage, haben wir überhaupt genug Strom? Und das ist die grosse Sorge, dass eben auch die umliegenden Länder, weil sie dekarbonisieren wollen, weil sie CO2 reduzieren wollen, müssen die Elektrifizierung vorantreiben und dementsprechend halt den Strom für sich brauchen und nicht
das einfach können. Das ist ein guter Punkt.
Ich will die Strommangelage, ich will das Risiko nicht vernötigen, oder? Vor allem das Schadenspotenzial ist enorm, oder? Darum müssen wir vorsehen. Aber jetzt kommt ein überraschendes Statement von mir. Zum Glück haben wir die AKW. Wir haben sie ja noch. Und so ist ja die Energiestrategie aufgebaut. Wir lassen die laufen, solange sie sicher sind. Und in dieser Zeit bauen wir jetzt auf. Und zwar nicht irgendetwas, das dann vielleicht einmal kommt. Und nicht irgendetwas, das viel zu teuer ist und niemand bauen will. Sondern das, was wir haben, wo wir damit arbeiten können. Und das machen wir. Das ist die Energiestrategie.
Gut, jetzt die internationale Dimension. Die Energiestrategie baut wesentlich auch darauf, dass wir Energie, vor allem Strom, importieren können. Wenn natürlich die anderen Länder selber den Strom brauchen, haben wir dort auch ein Problem. Vor allem im Winter. Ob mit Stromabkommen mit der EU oder nicht. Die Frage ist nicht, oder vielmehr für mich, müssen wir eigene Lösungen in der nächsten Zeit konkret in Angriff nehmen? Und was könnten das für Lösungen sein?
Es ist ja immer besser, wenn die Schweiz sich eigen versorgen kann und nicht auf Import abhängig ist. Generell, Importe, Abhängigkeit vom Ausland, das ist unschweizerisch. Und ich sehe einfach die Lösung bei den AKWs nochmal, weil die eine sichere Grundlast haben zur Versorgung von unserer Stromversorgung. Und ich finde, ich mag nicht abwarten, bis irgendein Zeitpunkt eintrifft, wo wir in eine Strommangellage werden reinlaufen oder in ein Blackout. Ich tue nicht auf Prinzip Hoffnung setzen, wie der Herr Müller alter macht.
Das ist jetzt extrem aus Prinzip Hoffnung. Nein, überhaupt nicht. Herr Müller, also, ich meine, Sie haben das so schön geschildert, das ist eine tolle Idee, dass man kleine Reaktoren wie wollen in der nächsten Zeit, aber erstens, wo sind die Investoren? Zweitens, wie wollen sie eine Bewilligung dafür finden? Ich glaube nicht, dass das eine Lösung sein kann für die nächsten 2-3 Jahre, wo wir allenfalls ein Problem haben.
Nein, aber wir müssen ja jetzt anfangen zu diskutieren, wie wir die Lösung umsetzen. Und es gibt verschiedene Motionen, das sollte Herr Müller-Altermatt wissen, die im Parlament behandelt werden, die genau die AKW fordern. Und das ist der Punkt, den wir ansetzen müssen. Wir müssen jetzt über die Technologieverbot diskutieren. Wir müssen auf die Aufhebung der neuen Rahmenbewilligungen für den Bau der AKWs diskutieren. Über genau diese Punkte müssen wir diskutieren, damit wir eine Lösung haben, wenn der Fall eintritt.
Sagen Sie uns noch, was für Vorstösse sind hängig im Parlament zu diesen Themen?
Also die Motion Hess, die ja die AKWs fordert, und die Kamerzin Parlamentarische Initiative, die momentan behandelt wird. Und dort sieht man ja das Problem. Die ElCom hat ja geschildert, was uns bevorsteht, wenn wir jetzt nicht handeln. Mhm. Und das unter der aktuellen Berücksichtigung von der Energiestrategie 2050.
Also ich finde auch, Sie haben natürlich absolut recht, das ist klar. Das ist wunderbar, die Bandenergie, die wir haben von der AKW. Das ist ja so. Und es ist wirklich auch gut, haben wir sie im Moment noch, weil wir ja noch nie sind mit dieser Energiewende. Allerdings haben wir jetzt eigentlich ein ähnliches Problem, wenn wir eine Pandemie haben, oder? Irgendwo durch. Also wir haben ein Kompetenzzentrum für Energieforschung. Und das Kompetenzzentrum, das sind Wissenschaftler, ETH, EPFL etc. Und die zeigen uns eigentlich vor, wie wir das bewerkstelligen könnten. Also mit all den verschiedenen Energiequellen, die wir vorher diskutiert haben. Jetzt ist die Frage, ja, sind denn die wissenschaftlich völlig daneben? Jetzt kommt Taxpo, der das auch aufzeigt. Ähnlich wie die Wissenschaftler. Jetzt muss ich mich einfach fragen, dürfen wir das einfach ignorieren. Wir können nicht, ich glaube, wir haben Zeit, nicht mehr jetzt auf zwei Schienen zu fahren. Das ist die Verfolge von der Nuklearforschung, finde ich absolut richtig. Auch in die Forschung zu investieren, weil wir müssen uns noch lange mit diesen Meilern oder Reaktoren beschäftigen. Aber wir können doch jetzt nicht in zwei Schienen fahren. Wir müssen doch jetzt das verfolgen, wo wir eigentlich gesagt haben, jetzt, das machen wir. Und jetzt haben wir ein politisches Problem, beziehungsweise, ja, Herr Bigler hat natürlich auch recht, wie bringen wir die Bevölkerung dazu, mehr in Photovoltaik zu investieren, in Gebäudeerneuerung, wo man darf nicht vergessen, Gebäudeerneuerung, da ersparen wir 25 Terawattstunden. Das ist enorm viel. Also,
und Herr Bigler hat ja gesagt, die Leute, die Immobilienbesitzer,
wollen ja eigentlich... Wir bringen die Bevölkerung dazu. Aber es ist ja nicht so, dass man nicht könnte die AKW ersetzen. Das ist nicht so. Das ist es. Wir bringen die Bevölkerung
also
dazu, dass
wir das wissenschaftlich ist es berechnet, dass man das
kann ersetzen. Jetzt kann ja nicht sein, dass die Alternative ist die AKW, wo wir ja eigentlich das gleiche Problem haben. Das kann doch nicht sein.
Aber es ist doch unehrlich, wenn man sagt, wir wollen weiter Forschung in AKWs betreiben, aber dir generell sagen, wir wollen jetzt keine neuen AKW.
Es gibt keine
Technologieverbot.
Es gibt keine Technologieverbot.
Ja, dann muss man es aber auch einsetzen können. Das ist ja das in Sand rausgesetzt, wenn man forscht und sagt, aber brauchen wir es nie.
Nein, wir haben im Moment keine neue Technologie zur Verfügung. Sie ist nicht reif. Oder?
Wir nur die alte, reif,
für die alte, für die alte Technologie, für die alte Technologie finden wir keine Investoren, wir finden keinen Standort.
Natürlich ist die neue Technologie ist die marktreif und kann entwickelt werden. Das ist gar keine Frage. Also das ist eine Behauptung, das funktioniert nicht. Und wenn man sagt, und die Energiestrategie sagt das, wir haben Technologieneutralität, dann muss man legitimerweise, und da gehe ich mit Frau Möhrli völlig einig, dann muss man legitimerweise die ganze Fachbreite auftun. Und dann heisst es so, dass man entsprechend die Technologien muss umsetzen muss. Es ist ein Gesetzesartikel, der die Technologie verbietet. Da kann man problemlos ändern.
Und ja, dann, das könnte man ja.
Und das spricht nicht gegen die erneuerbare Energie. In keiner Art und Weise. Macht eben auf eurer Seite genau die Prämisse.
Nein!
Technologieneutralität, aber über KKW reden wir nicht mehr, nur noch erneuerbare.
Also, und das ganz konkret bitte. Ja. Da sind Sie ja gleicher Meinung.
Heisst, ganz konkret heisst das, dass man keine neuen KKW darf bauen. Das ist die Aussage, oder?
Ja. Es werden keine Rahmenbewilligungen
erteilt. Und von der Wiederaufbereitung von der Brennstäbe ist auch verboten.
Genau. Also, weil das wirklich brutale Umweltsünde ist, oder? Überall, wo wir die aufbereiten. Aber wenn es so einfach, wenn es so schön wäre, wie die Welt jetzt sagen, dann würden doch jetzt die Investoren hier stehen. Dann würden doch x Gemeinden in der Schweiz sagen, der Steuerzahler nehmen
wir. Wenn es so schön wäre, so
wäre wenn die Rahmenbedingungen so wären, wie ihr sagt, dann würde das gut. Aber es wird nicht. Es liegt nicht am Gesetz.
Es liegt an den Finanzen.
Nein, es liegt
kein Investor gibt doch etwas ein, wenn es ein Gesetz gibt, das das verbietet.
Eben, ich komme zurück. Die AKW, die gebaut werden, heute weltweit, die sind höchst subventioniert. Höchst subventioniert. Das geht nicht ohne Staat. Gut. Überall Eukiloto, Hinkley Point C, alle chinesischen AKW, die gebaut werden, alle
aber die haben ja vorhin als Gegenargument gebraucht, dass man Subventionen bei den Solar- oder bei Wind noch mehr fordern sollte. Also tut ihr ja dort auch drei Butter, oder habe ich falsch verstanden?
Ist viel günstiger.
Nein, ist es nicht. Das ist eine falsche Aussage, Herr Müller-Altermann. Es ist nicht viel günstiger.
Machen wir es schnell konkret. Er hat gesagt, 100 Milliarden für das neue Werk in England.
Und Sie sagen, das ist günstiger. Und ich sage anhand von einem Beispiel, wo effektiv gebaut wurde, Pakarta, Abu Dhabi, genau die Mini-Reaktoren, 5 Milliarden. Deutschland für die gleiche Leistung von Solarausbau 20 Milliarden. Und das sind Fakten. Das ist nicht einfach aus der Luft gezogen.
Der deutsche Stromkonsument hat der Welt Photovoltaik geschenkt. Das ist ja so. Deutschland hat sehr klein das EEG verabschiedet, das Erneuerbare Energiengesetz. Und mit dieser Umlage, zu einer Zeit, in der die Photovoltaik wie die Gestehungskosten natürlich noch weit oben war, hat das ausgezahlt, über einen Strompreis, oder? Genau. Und hat durch das die Photovoltaik noch einen Skalierungseffekt
etc. Also weil die haben die höchsten Strompreise.
Das ist so. Also Photovoltaik ist ein Geschenk vom deutschen Stromzahler an die Welt. Aber das müssen wir ihm tragen.
Ja, jetzt ist es doch Photovoltaik. Dass Deutschland die Werke in Abu Dhabi bezahlt hat.
Nein! Photovoltaik hat sie gezahlt. Der deutsche Stromkonsument hat der Welt ein Geschenk gemacht, nämlich Photovoltaik, weil er sie am Markt gebracht hat. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie massiv viel günstiger.
Komm, nochmal zurück auf meine Frage, was machen wir jetzt? Herr Bigler, sind Sie der Meinung, der Vorschlag ist jetzt auch nach von anderer Seite gekommen, kommt aus Europa, Gaskraftwerk könnte eine Lösung sein für die nächsten paar Jahre?
Nein, ich bin entschieden der Meinung, dass wir diesen Weg nicht gehen sollten, weil das sind die schlimmsten CO2-Schleudern. Man weiss, dass die, damit sie sich amortisieren, über Jahrzehnte müssen laufen. Also ist Illusion, jetzt das zu verniedlichen und zu sagen, wir werfen sie dann nur an, wenn man Bandenergie nicht hat. Jeder Investor wird jedes Interesse daran haben, dass er die Werke voll laufen lässt. Also das kann grundsätzlich nicht die Lösung sein. Jetzt hat man in den letzten Tagen noch die Idee ins Spiel gebracht, dass man könnte mit Biogas
die betreiben.
Ja, genau. Oder? Das tönt sehr gut. Ob es funktioniert, weiss man heute nicht. Ich vermute, das viel grössere Problem ist, dass wir vom Gashahn von Herrn Putin abhängig sind und ob der auftreibt ist oder nicht. Und dann sind wir in einer Abhängigkeit, in der ich glaube, das kann nicht im Interesse des Landes sein.
Gut, auch hier muss man vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Oder? Bei einem Gaskraftwerk, da reden wir nicht von einem Bandkraftwerk. Das Gaskraftwerk sollte nicht Bandenergie liefern. Das Gaskraftwerk, und das ist ja auch das Problem, das funktioniert für die Spitzen zu decken. Das heisst, das ist das Problem. Das wird wahrscheinlich sehr teuer werden. Und eigentlich kann das fast nur der Staat vermutlich finanzieren, weil das rendiert im Grunde noch nicht. Es gibt auch dort Technologien, aber da gebe ich zu, da sind wir auch noch nicht ganz dort, wo wir sollten. Man kann dann das CO2 kann man abscheiden. Man kann das im Untergrund bunkern. Man kann mit Biogas, aber auch hier, Biogas ist eingeschränkt, müssen wir alles ehrlich sein. Aber es wäre möglich, das CO2 frei zu produzieren. Kommt noch hinzu, dass es relativ einen hohen Wirkungsgrad hat. Es geht ja um Gaskombi, das heisst, ich produziere Strom und Wärme. Oder? Es muss also, das Gaskraftwerk kann nur an einem Standort sein, wo man die Wärme brauchen will. Also sonst macht das, glaube ich, keinen Sinn. Aber ich finde durchaus, dass man natürlich den Vorschlag von Powerloop auch mal diskutieren sollte. Jetzt.
Powerloop?
Ja, das ist der Fachverband, der jetzt gerade letzte Woche die Idee lanciert hat mit diesen 2000 B, also mit diesen Blockheizkraftwerken.
Das
wäre eine Möglichkeit, könnte man vermutlich sogar einfacher realisieren. Also das könnte man durchaus...
Aber habe ich Sie richtig verstanden? Also mit Gaskraftwerk?
Nicht Gaskraftwerk, sondern ja, eben kleine, einzelne Blockheizkraftwerk, okay, wo man auch kann brauchen für die Regulierung vom Strom. Ich finde, der Bund sollte das...
Aber mit Gas betrieben sind?
Wo, ja, aber ich meine, die es jetzt gibt, die 900, die sind jetzt schon zur Hälfte mit Biogas betrieben, immerhin. Mhm. Wir haben ein gewisses Potenzial in der Schweiz für Biogas, aber auch das ist beschränkt, das muss man einfach immer ehrlich sagen. Aber es ist eine Alternative, die man kann anschauen kann.
Ein Stichwort ist die ganze Sendung noch nicht gekommen. Nämlich Wasserkraft.
Genau.
Wir dürfen nicht vergessen, 60% der Schweizer Stromproduktion sind Wasserkraft. Und mit der kann man sie ausbauen, man kann sie optimieren und sie ist auch zu einem grossen Teil regulierbar.
Wie viel Potenzial hat das? Sie hat ja nur ein kleines Potenzial, weil eben der Widerstand gegen neue Stausee und neue Staumauern sehr gross ist.
Ja, ist schon so, aber trotzdem, erstaunlicherweise, oder, haben wir auch dort recht gut können zubauen in den letzten Jahren. Auch wenn man die einzelnen Fälle natürlich immer hat.
Welche Wasserkraft hat man können zubauen? Welche?
Ja, diverseste. Man kann auch optimieren, man kann
sie auch erneuern. Welche Wasserkraft man können ausbauen? Nämlich alle die man eingegeben hat, sind von der Bevölkerung, genau, vom Naturschutz Einspruch erhoben worden. Man konnte keine einzige Kilowattstunde können ausbauen.
Das stimmt überhaupt nicht.
Das ist nicht wahr,
was ihr sagt. Lesen Sie den Energiemonitor.
Nein, haben wir vergessen. Wieder der wesentliche Aspekt. Durch die fossile Energie, durch das Netto-Null, das wir immer auch noch diskutieren, müssen wir zusätzlich 48 Terawattstunden Strom zusätzlich produzieren. Aber ihr habt alle die Erneuerbaren, die ihr erwähnt, kann man nicht zusätzlich ausbauen.
Doch,
und das ist der wesentliche Punkt bei der Energiewende, die nicht funktioniert. Dort müssen wir halt auch noch einen
Schritt aufeinander zumachen, oder? Und halt auch bei der Wasserkraft. Anfangs muss man sie am Markt behalten, mit den Rahmenbedingungen. Man muss ein Marktdesign machen, dass sie eben dann Gewinn abwirft, wenn der Strom gebraucht wird, so dass man auch eben die Regulierbarkeit ausnützt. Das vergisst man, das ist das Rückgrat. Das ist das Rückgrat von der Schweizer Stromproduktion. Und das bombardiert man natürlich auch mit solchen Plänen, wie die erste hat. Weil man Preise halt dort auch kaputt macht.
Und ist das richtig zitiert? Also quasi weiterhin halt auch subventionieren und die Hürde quasi von den Einsprachemöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger senken, wegnehmen, damit man die Sachen bauen kann.
Mindestens Verfahren verkürzen. Mindestens Verfahren verkürzen. Okay. Das könnte man. Gut.
Das ist wir sind am Schluss von der Sendung, tut mir leid. Ah. Ja. Okay. Aber das war eine sehr gute Runde. Vielleicht wiederholen wir das wieder einmal. Ein bisschen weiter von da aus gesehen, 1-2 Jahre. Dann sehen wir, wie sich das entwickelt hat. Danke vielmals, dass Sie teilgenommen haben in dieser sehr interessanten Diskussion. Ihnen danke fürs Zuschauen. Und die nächste Sendung von uns gibt es in einem Monat von den Kollegen wöchentlich. Danke vielmals und adieu miteinander.